liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen nach der Mittagspause zurück zu unserer Podiumsdiskussion. Gehen soll es um das Thema Arzt-Patienten-Kommunikation. Wir haben heute schon mehrfach gehört, Kommunikation ist ganz wichtig. Das ist selbstverständlich, das klingt selbstverständlich, doch wir wissen alle, so im klinischen Alltag wird das nicht immer ganz so gelebt. Häufig macht man sich hauptsächlich Gedanken über Indikationen, über Kontraindikationen, über die Dosierung. Doch dass Kommunikation eine wichtige Arznei ist, möglicherweise die wichtigste, ich glaube, das war in Ihrem Vortrag von Paracelsus Zitat noch mitgekommen, das wird doch immer mal wieder vergessen und dass das auch eine wichtige ärztliche Kunst ist, die geübt werden muss und kann. Auch das haben wir aus dem Vortrag von Herrn Deckert gelernt. Also wenn ChatGPT das lernen kann, dann können wir das auf jeden Fall auch. Aber gut und notwendig sind eben dann auch gewisse Strukturen und eine Klinikkultur im Haus, wenn es Supervision oder Coaching gibt und Teil des Ausbildungskonzeptes ist, ist das sehr viel wert, denn im Medizinstudium, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, nimmt die Patientenkommunikation eben doch nur im Gesamtkontext einen kleinen Anteil an Zeit ein, obwohl dies eben im Umgang mit den Patientinnen und deren Angehörigen im ärztlichen Beruf doch ein ganz gewaltiger Anteil ist. Ja, darum soll es in der nächsten halben Stunde gehen. Und ich stehe noch, weil ich Ihnen jetzt die Teilnehmer dieser Runde vorstellen darf. Ich fange mal an meiner Seite ganz rechts an. Haben Sie heute Morgen eventuell schon erlebt, Herr Dr. Peter Markus Deckert, er ist Chefarzt und Klinikdirektor der Klinik für Hämatologie, Onkologie, Palliativmedizin am Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel. Auch nochmal herzlich willkommen. Neben ihm begrüße ich ganz herzlich Herrn Dr. Peter Kosmehl vom Neurologischen Fachkrankenhaus für Bewegungsstörungen und Parkinson an den Kliniken Belitz. Auch an Sie herzlich willkommen. Und neben ihm darf ich Ihnen vorstellen Herrn Dr. Jadranko Hodic, er ist Chefarzt und ärztlicher Direktor in der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychiatrie am den Asklepios Fachkliniken in Brandenburg. Auch an Sie herzlich willkommen und last but not least dann ganz an meiner Seite Herr Dr. Volkmar Hanisch, ärztlicher Direktor und Chefarzt des Zentrums für Intensiv- und Notfallmedizin der Sana-Kliniken Niederlausitz. Herzlich willkommen und jetzt nehme ich bei Ihnen Platz. Und wir hatten ja gesagt, das ist auch diese Runde ist so ja eine Art Speedrunde. Wir haben nur eine knappe halbe Stunde jetzt Zeit. Ich habe Sie vorgestellt. Es geht als Schwerpunkt um Arzt-Patienten-Kommunikation und ich fange mal jetzt bei Ihnen an, Herr Dr. Hanisch, gibt es bei Ihnen an der Klinik, das sind die Sana-Kliniken Niederlausitz, ist da für junge Ärztinnen und Ärzte, die in der Weiterbildung sind, wie werden die auch ausgebildet in dieser ärztlichen Kompetenz der Gesprächsführung?
Also in unserer Klinik, Sana-Kliniken Niederlausitz, ist es so, dass zum einen Ausbildung ein wesentlicher Bestandteil ist. Ich sehe es so, dass Ausbildung insgesamt das ist, was Leuten, approbierten Ärzten oder davor Lust macht, darauf in die ländliche Region zu gehen, wenn eine Top-Ausbildung stattfindet. Das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Unser Motto ist, mit einer Ausbildung bei uns gehen Sie nur in der Freizeit baden, in den Seen, die rings ums Krankenhaus sind. Und Kommunikation hat einen hohen Stellenwert in dieser Ausbildung. Beispiele dafür, wir haben an der Klinik IPSTA-Projekt durchgeführt mit mehreren Berufsgruppen, wo sowohl die interprofessionelle Kommunikation zwischen verschiedenen Fachgebieten geübt werden konnte, also Arzt, Pflege, Arzttherapeut als Beispiel, wo man feststellt, dass zum Beispiel Arzttherapeut, die meinen, dass Gleiche, sagen es aber unterschiedlich, müssen Sie erstmal verstehen lernen. Und das andere Problem ist natürlich, was jeden Tag präsent ist, die Kommunikation Arzt-Patient. Auch das ist so, dass wir das unterrichten im Prinzip, indem ein Arzt, der für die Ausbildung eines neuen Arztes zuständig ist, ihn mitnimmt anfangs in Gespräche, wo die Grundlagen nochmal gelegt werden, so sie nicht vom Studium vorhanden sind, was meist leider so ist, dass man eben auf Deutsch kommuniziert und auf einem Sprachlevel, was der Patient auch versteht, und dass man unter Umständen auch Dinge rezidivierend sagen muss, bis der Patient die Dinge verstanden hat.
Also der Weiterzubildende lernt vom Weiterbildungsbefugten, indem er auch mitläuft und Dinge mit erfährt. Gibt es auch spezielle Supervisionstermine oder Coachingtermine im Sinne einer Fortbildung, was Sie den Weiterzubildenden an Ihrem Haus anbieten?
Spezielle Coachingtermine bieten wir nicht an. Es läuft dann so, dass im Weiteren der Auszubildende die Gespräche führt im Beisein des Supervisors, bis man davon überzeugt ist, dass das funktioniert.
Okay.
Und dann ist es so, dass solche Gesprächsaufgaben schon bei den Assistenzärzten liegen. Wenn es problematisch wird dabei oder Kommunikationsprobleme gibt, dann gern unter Hinzuziehung eines erfahreneren Kollegen.
Mhm. Dann geben wir jetzt gleich mal gerne weiter an Herrn Dr. Hodic. Sie kommen von den Asklepios-Fachkliniken in Brandenburg. Wie ist es bei Ihnen? Möglicherweise ist es in der Psychiatrie nochmal wieder ein anderes Setting, und auf Fachspezifika können wir vielleicht auch noch eingehen, aber vielleicht können Sie zunächst erstmal im Sinne des Kennenlernens auch Ihres Hauses so ein bisschen sagen, wie bei Ihnen am Haus diesbezüglich zum Thema Arzt-Patienten-Kommunikation so die Klinikkultur ist.
Ja, also zuerst mal stelle ich vor kurz unsere Kliniken. Das ist Asklepios Fachkliniken Brandenburg GmbH. Wir sind ja an drei Standorten vorhanden, also Brandenburg, Teupitz und Lieben. Wir sind die größte Anbieter in diesen Bereichen Fachpsychiatrie, Neurologie und Kinder- und Jugendpsychiatrie, genau wie Psychosomatik. Und in unserem Bereich ist auch sehr wichtig Kommunikation. Also das ist etwas, was wir von Anfang an lernen. Und es gibt so ein Sprichwort, das sagt, dass der alte Arzt spricht Latein, der junge Arzt spricht Englisch und guter Arzt spricht Sprache seines Patienten. Mhm. Somit lernen wir mit unserem Assistentärzten von Anfang an diese Kommunikationskultur. Also im Rahmen unserer Ausbildung haben wir auch Online-Möglichkeiten, diese Kurse zu besuchen und zu lernen. Aber im Rahmen der Ausbildung genauso, wie gesagt, ist es integriert im Weiterbildungsprogramm für unsere Assistentärzte.
Okay, wie ist es bei Ihnen, sofern Sie das bei den anderen Fachrichtungen geben, gibt es da auch Supervisions- oder Coaching-Programme, Fortbildung? Eben sprachten Sie Online-Fortbildung, aber auch vor Ort am Haus findet
genau.
Da auch...
Viele Supervisionen statt, ja. Genauso, aber auch Weiterbilder, also Oberärzte, genauso wie Chefärzte, im Rahmen ihres Ausbildungsprogramms machen wir regelmäßig einmal pro Woche verschiedene Kurse anzubieten, im Rahmen des Weiterbildungsprogramms verschiedene Themen, und dazu gehört auch diese Kommunikation als wichtige Thema unserer Ausbildung.
Mhm. Die sind in die Weiterbildung integriert, also nicht in der Freizeit, sondern das ist Teil
der Weiterbildung.
Genau,
für uns im Psychiater ist sehr wichtig, gut sprechen zu können, also Patienten umzugehen, und deswegen ist das sehr, sehr wichtig, dass vor allem die Brille der Patienten aufzuziehen oder aufzusetzen, ihn zu verstehen. Und bei uns spielt sehr große Rolle Empathie und Mitgefühl mit dem Patienten, vor allem für ihn Zeit zu nehmen.
Mhm. Ja. Herr Dr. Cosme, jetzt geben wir das Mikro gerne an Sie weiter. Sie sind aus dem neurologischen Bereich, am neurologischen Fachkrankenhaus bei den Kliniken Beelitz. Wie ist es bei Ihnen am Haus? Was hat sich da für eine Klinikkultur etabliert bezüglich der Kommunikation?
Also ich muss das nochmal konkretisieren. Wir sind die Fachkliniken Beelitz, und dazu zählen das Fachkrankenhaus für Bewegungsstörungen, kurz Parkinson-Klinik, und die anderen neurologische Rehabilitationsklinik, wo alle neurologischen Erkrankungen mit behandelt werden, mit 126 Betten und alle Phasen einschließlich Intensivbehandlung, auch mit dem Weiterbildungskurriculum, wenn jemand Facharzt für Neurologie werden will, in über 30 Monate mit 6 Monaten Intensivweiterbildung und 6 Monaten Psychiatrieweiterbildung. Wie läuft es nun, außer bei den Kollegen in den Akuthäusern, natürlich ähnlich bei uns in der neurologischen Rehabilitation, insbesondere auch bei den Bewegungsstörungen? Wir suchen bereits am ersten Tag in der ersten Aufnahmesituation den Kontakt, insbesondere auch mit den auszubildenden Ärzten, dass die Kommunikation mit den Patienten erfolgt, ihnen erklärt wird, wie ist der Tagesablauf, wie sieht das weitere Programm in der Klinik aus, was können wir mit den Patienten gemeinsam erreichen, und bereits darüber lernen natürlich auch die jungen Ärzte, wie Kommunikation funktioniert. Darüber hinaus findet einmal in der Woche tatsächlich so ein Training statt, wie präsentiere ich mich, und das Wichtigste ist, dass jeder junge Arzt bei uns immer einen Ansprechpartner hat, um zu fragen, wie kann ich jetzt mit dem Patienten individuell über seine Erkrankung, über seine Zukunft reden. Und da sind wir ganz offen und da ist hundertprozentig Verlass auf uns, dass wir den Patienten dann gemeinsam mit dem auch jungen Arzt optimal behandeln.
Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Jeder Weiterzubildende bekommt einen quasi Mentor?
Der bekommt einen Mentor, das ist in der Regel der jeweilige Oberarzt, der ihn an die Hand nimmt und die Verantwortung für ihn hat und alles erklärt, was notwendig ist. Mhm. Ja. Insbesondere den Umgang mit dem Patienten. Eine Besonderheit im Verhältnis zu den Akutkrankenhäusern ist bei uns die lange Aufenthaltsdauer. Und dort kommen sehr viele Fragen von den Patienten.
Viele Gespräche, ja.
Viele Gespräche. Insbesondere wird das natürlich dann auch gefragt von den Patienten. Mhm. Und da müssen wir natürlich auch gut kommunizieren können und auch die richtigen Antworten haben.
Mhm. Und wenn Sie sagen, gibt die Coaching-Angebote, wie kann ich mir das vorstellen? Sind das dann so Art Rollenspiele, wo das schon mal geprobt wird? Oder?
Das können durchaus Rollenspiele sein. Wir machen dann teilweise auch Skills, wie das dann konkret abläuft. Und so in etwa passiert das dann, ja. In Form von Rollenspielen, direkt auch zum Patienten gehen, bereits Studenten. Wir arbeiten mit der Universitätsklinik Brandenburg zusammen, dort mit den Studenten mit der Uni in Potsdam ebenfalls. Auch dort wird dieses Rollenspiel bereits integriert vom Student zum jungen Arzt, wird es begleitet zu dem jeweiligen Mentor, der dabei ist, um zu lernen, wie spreche ich mit dem Patienten, wie passiert Kommunikation.
Da sind wir jetzt gleich schon beim Universitätsklinikum Brandenburg und ich wende mich nochmal an Herrn Dr. Deckert, wenn Sie noch was sagen könnten. Sie hatten ja einen großen Überblick schon im Vortrag gegeben, aber jetzt spezifisch auch zu Ihrem Klinik oder den Klinikverbund, was ja das Universitätsklinikum Brandenburg ausmacht. Was ist bei Ihnen bezüglich der Kommunikation da so die Klinikkultur oder was bieten Sie jungen Ärztinnen und Ärzten, die in die Weiterbildung zu Ihnen kommen, da an?
Ja. Also das ist ganz kurz, das Haus in Brandenburg ist ein 500-Betten-Haus. In Neuruppin hat der UKV, der Universitätsklinikumsverband mit den Neuruppiner Kliniken, jetzt UKRB, ungefähr um die 600 Betten nochmal. Und dann gibt es die Klinika in Bernau und Rüdersdorf von der IAD, also Immanuel-Albertin-Diakonie. Das zusammen ist dieser UKV-Universitätsklinikumsverbund, von dem eben die Rede war. Und man muss ganz klar sagen, das sind natürlich verschiedene Kulturen in den verschiedenen Häusern. Und das Ding ist zu groß, um zu sagen, bei uns im ganzen Laden läuft das so oder so. Einmal, was wir hausweit anbieten, haben wir uns aus unserem Studierendenunterricht übernommen. Da gibt es das Format TRIK mit einem K, Teamarbeit, Reflexion, Interaktion, Kommunikation, ganz schöner Klotz. Das ist ein Pflichtcurriculum, das für die Studierenden quasi vom ersten Tag bis zum Staatsexamen durchläuft. Im zweiwöchigen Abstand ihre Lerngruppen begleitet. Und damit eben so die große Konstante im Studium ist. Und dieses Format dort in Gruppen, das sind dann bei den Studierenden so 8 Personengruppen, ganz so klein kriegen wir es da nicht hin, aber dieses Format haben wir im Prinzip in die Weiterbildung der Ärzte übernommen. Das heißt, das findet auf freiwilliger Basis statt, aber das, was ich so ein bisschen auch angedeutet habe, dass es dafür eben dann eine Weiterbildung, Fortbildung braucht, um das systematisch dran zu arbeiten, das bieten wir tatsächlich im Haus unseren Kolleginnen und Kollegen an. Speziell in meiner Klinik ist es dazu noch so, dass wir jeden Morgen eine Frühbesprechung haben, das ist nicht so aufregend, aber tatsächlich dort im ganzen Team für mindestens eine halbe Stunde zusammensitzen und dabei auch alle Patienten einzeln besprechen und bei der Gelegenheit erstens eine sehr auf Augenhöhe ablaufende Teamkommunikation etabliert haben und zweitens im Team an der Stelle über die Patientinnen Kommunikationsfragen besprechen.
Ja, fachspezifisch.
Das ist also sehr lebendig präsent, ist das Thema.
Fachspezifische Gespräche, das klang ja jetzt auch schon mit Dr. Hordic und Dr. Cosme, Psychiatrie, Neurologie mit Patienten mit langer Liegedauer, mit anderen Erfordernissen an. Sie kommen jetzt aus der Onkologie und auch Palliativmedizin. Da gehen die Gespräche zum Teil noch in eine andere Richtung und man muss ähnlich wie bei den anderen Fächern auch sehr sensibel vorgeben. Gibt es da, was Sie da ganz spezifisch vielleicht auch in Ihrem Fachgebiet mit jungen Kolleginnen und Kollegen trainieren?
Also das ist sehr ähnlich, wie es Herr Kosmier geschildert hat, einfach die unmittelbare Nähe zur Mentorin oder zum Mentor. Das halte ich auch weiter, das Lernen am Vorbild, das Lernen im Dialog und das Lernen durch begleitetes Selbsttun. Das halte ich weiter für die Essentials jeder Facharztweiterbildung und überhaupt des Lernens. Und das ist eben eigentlich das, also wir haben da jetzt nicht irgendwo eine Veranstaltung mit der Überschrift, heute machen wir Kommunikation, sondern das zieht sich als eher ein rotes Gewebe als ein roter Faden, zieht sich das durch den gesamten Stationstag letzten Endes durch. Mhm. Also diese Fragen sind auch immer wieder, das sind ja auch sehr Akutpatienten, die haben sehr kurze Liegedauern bei uns in der Onkologie, Palli ist ein bisschen anders, aber in der Onkologie ist ja wirklich Akutmedizin und da haben wir auch jeden Tag auf der Station mindestens 10 völlig neue Kommunikationsprobleme und die werden eben gemeinsam angesprochen. Und
Herr Hanisch, Sie nicken, Sie kommen auch aus der wirklich Akutmedizin, Intensiv- und Notfallmedizin und auch ganz bestimmte Fragestellungen nochmal und Anforderungen an der Kommunikation. Wie vermitteln Sie das an junge Ärztinnen und Ärzte?
Ich würde ganz kurz die Chance nutzen, noch was kurz zum Haus zu sagen, bevor ich die Frage beantworte. Also wir sind der größte Grund- und Regelversorger im Süden Brandenburgs, 540 Betten, 14 Fachabteilungen, mehrere Institute, Intensivmedizin auf Bundesliga-Niveau, große Komplexbehandlung, regionales Traumazentrum, zertifiziertes Drog, viele andere Dinge.
Also auch viele Notfälle, die bei Ihnen...
Ja, wir sehen unseren Schwerpunkt Teich. Ganz klar in der Akut- und Notfallmedizin. Wir haben 2 Hubschrauber am Standort, 3 Rettungsmittel, die wir besetzen. Und wir haben natürlich in meinem Bereich, ähnlich wie in der Onkologie, Gespräche zu führen mit Patienten oder Angehörigen, wo es um das Lebensende geht oft. Und wichtig ist in solchen Gesprächen, das ist auch das, was ich den Assistenten vermittle, dass man dabei authentisch ist, natürlich empathisch, dass man klar ist in dem, was man bespricht, dass man ehrlich ist, weil oft gibt es Wahrscheinlichkeiten für den weiteren Verlauf, aber wir haben keine hellseherischen Fähigkeiten, da müsste man nicht auf Arbeit gehen, wenn wir die hätten. Und dass man das den Angehörigen und dem Patienten auch vermittelt und dass man natürlich die Leute immer dort abholt, wo sie stehen, indem man auch zusammenfasst, was bisher war oder dann nochmal Angehörige oder Patienten nachfragt, was sie verstanden haben jetzt in dem Gespräch, weil das ist ganz wichtig. Ich kann viel kommunizieren, wenn der andere es nicht aufnimmt und oft ist es auch nicht mit einem Gespräch getan, weil die Botschaft den anderen emotional überfordert und er schaltet dann irgendwann ab. Also sind rezidivierende Gespräche notwendig. Ja? Und es gibt ja diese Phasen von Kübler-Ross hier vor dem Tod, die stimmen ja so in der Reihenfolge nicht, aber genauso sehe ich die Phasen bei Patienten und Angehörigen im ITS-Bereich, dass die das erst nicht wahrhaben wollen, nicht glauben und dann kommen alle anderen Phasen und die Kenntnis dieser Dinge macht Gesprächsführung einfacher. Und das halte ich für eine Basis für jeden, der so ein Gespräch führt.
Das Wissen darüber und das dann zu erkennen und zu reagieren. Strukturierte Angebote, also bei Ihnen sagten Sie, es funktioniert über Mentoring, aber Rollenspiele oder sowas, das...
Also ich kenne natürlich das Format Trick, weil auch wir sind im HB Lehrkrankenhaus. Wir führen das für die jungen Ärzte nicht fort. Wir machen wirklich Teaching im täglichen Tun. Mhm. Und bei mir auf Station ist es so, dass auch die Assistenzärzte die Gespräche mit Patienten und Angehörigen führen dürfen, wenn wir sie für reif genug halten in der Kommunikation und dass bei Problemen jederzeit der Facharzt dazugezogen werden kann oder bei sehr problematischen Gesprächen, dass wir es dann doch primär den Facharzt führen lassen, aber den Assistenten mitnehmen. Also es ist immer ein Teaching-Format.
Die waren also schon x-mal vorher mit dabei bei solchen Gesprächen. Ja, bei Ihnen klang das auch schon an, wichtig nicht nur die Kommunikation mit Patientinnen, Patienten und Angehörigen, sondern auch die interprofessionelle Kommunikation. Und da wende ich mich jetzt mal an Herrn Dr. Hodic. Auch in der Psychiatrie hat man ja sehr viel mit anderen Berufsgruppen zu tun. Ja? Wie ist es bei Ihnen am Haus? Wie pflegen Sie diese interprofessionelle Kommunikation und wie wird das an die jungen Ärztinnen und Ärzte in der Weiterbildung vermittelt?
Wie schon gesagt, unsere drei Häuser sind Krankenhäuser der Charité. Zuerst mal muss man das so sagen. Wir haben volle Weiterbildungsermächtigung und kommunikationsfester Bestandteil unserer Ausbildung. Wie schon gesagt, in unserem Häuser ist das so, dass wir haben flache Hierarchien und dass wir miteinander kommunizieren, respektvoll und wertschätzen. Das lernen auch unsere Assistenten genauso an Patient, aber auch in miteinander und untereinander zu sprechen. Mhm.
Dann gebe ich die Frage gleich nochmal weiter an Herrn Dr. Kosmehl, weil in der Neurologie haben wir ja auch so einen Fall, ist auch ein sehr interdisziplinär orientiertes Fach, was mit vielen Fachgruppen zusammenarbeitet. Wie ist es bei Ihnen organisiert in Beelitz? Oder wie funktioniert bei Ihnen die interprofessionelle Arbeit, das Arbeiten im Team, wird es gefördert?
Es wird auf jeden Fall gefördert, so wie ich bereits schon erwähnt hatte, neurologische Rehabilitationsklinik oder Parkinson-Klinik, so isoliert, nein, wir haben mit allen anderen Kliniken und genauso setze ich das bei uns auch in der Klinik fort, eine hohe Kommunikation, morgendliche Besprechung, genauso wie in Akuthäusern finden bei uns auch statt, über die anderen regelmäßigen Besprechungen. Wir arbeiten eng mit dem Unfallkrankenhaus in Berlin zusammen, vielleicht noch als Alleinstellungsmerkmal, weil es da nicht so viele gibt. Wir haben das Brandenburgische Behandlungszentrum für Querschnittgelähmte bei uns. Mhm. Und Sie sehen, wir sind sehr breit aufgestellt und interdisziplinär. Wir haben einen Intensivbereich bei uns, wo Intensivmediziner arbeiten. Wir haben eine neurologische Abteilung bei uns. Also auch die Urologen dabei. Also wir sind sehr breit aufgestellt mit allen Bereichen. Die Internisten, die bei uns mit im Hause sind und ja, so wie wir
intern kommunizieren. Gibt es da auch gemeinsame Besprechungen?
Die gibt es jeden Morgen und zusätzlich noch wissenschaftliche Vorträge einmal in der Woche, wo jeder aus seinem Bereich entsprechend was vorstellt und dann die Kommunikation. Aber der kürzeste Weg ist das Telefon und anzurufen. Ich habe hier ein Problem als Neurologe, was internistisch ist. Kannst du mir helfen? So funktioniert die Kommunikation. Mhm.
Ja. So, wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit und damit auch Zeit für Ihre Fragen. Ich gucke jetzt mal in die Runde. Gibt es die jetzt spontan an den einen oder dem anderen? Sehe ich jetzt noch nicht. Da habe ich jetzt noch selber noch eine Frage. Und zwar, unsere Kommunikation wird immer mehr digital. Das mag man gut finden oder nicht. Das ist einfach so, sowohl in der Arzt-Patienten-Kommunikation als auch unter Kollegen oder zu anderen Professionen. Gibt es da möglicherweise an einem Ihrer Häuser irgendwie Spezifika, wo Sie jetzt sagen, ja, das spüren wir jetzt auch und wir reagieren so oder so da drauf. Gucke ich jetzt mal an, ob Sie jetzt sagen, vielleicht Sie haben Ihr Patientenkommunikations-, Ihr Patientenmanagement jetzt auch schon digitaler gestaltet, sprechen Patientinnen und Patienten näher an. Gibt es da irgendwelche Chat-Funktionen, Austauschfunktionen an den Kliniken? Ja. Ja, bei Ihnen ist das so, ja? Dann
schon, ja. Programme, viele Programme für psychiatrische Patienten, die Sie sich auch online bei uns anmelden können, dass wir Sie auch das so therapieren können. Also genauso, was betrifft Mail-Kommunikation, Mail ersetzt nicht Emotion, ja. Mail ist nicht Ton. Und wir wissen, dass in guter Kommunikation Ton Musik macht. Ja. Von dem her ist für uns sehr wichtig, dass wir miteinander sprechen, also dass wir ins Auge schauen und dass wir Patienten auf die Augenhöhe begehen. Man nennt das auch patientenzentriertes Gespräch, wo man zum Beispiel Technik wie WWSZ nennt, was heißt, wir warten, dass der Patient das ausspricht, wir warten auch, machen Pause in unserem Gespräch, wiederholen das, was der Patient gesprochen hat, dass er auch gesehen hat, wir haben ihn zugehört, wir haben verstanden, was er meint, spiegeln ihn das wieder zurück, heißt, dass wir diesen Inhalt wieder zusammenfassen und am Ende genauso, die Gespräche wird zusammengefasst kurz, sodass sich der Patient tatsächlich wertschätzend respektiert fühlt. Und vor allem, wie gesagt, diese Patientenbrille aufzusetzen, ist für uns sehr, sehr wichtig. Immer in die Rolle des Patienten sie zu versetzen und somit zu gucken, wie würde ich reagieren, wenn ich auf seine Stelle wäre? Wie würde ich reagieren, wenn er mit mir so sprechen täte, wie ich mit ihm, mit diesem Ton? Weil vielleicht man sagt Patient zu Ihnen, wie sprechen Sie da mit mir? Mhm. Ja, also gibt Ihnen schon Zeichen, dass Sie in Kommunikation doch vielleicht Fehler machen. Also das ist sehr wichtig, Patient ausreden zu lassen. Das ermöglicht uns Diagnose und Behandlung, spart uns sehr viel Zeit und Kosten. Und vor allem, Patienten sind am Ende zufrieden. Mhm. Ja, das ist auch sehr wichtig für uns, diese Kommunikationsart und Kultur zu entwickeln.
Und das geht eben nicht nur digital, also da der persönliche Kontakt ist dann nicht ersetzbar, gerade sicher bei Ihnen, in der Psychiatrie nicht. So, jetzt schaue ich nochmal. Gibt es noch eine Frage aus Ihrer Runde in der Zwischenzeit? Dann sind wir jetzt wirklich gut in der Zeit. Ich bedanke mich bei allen vier Podiumsteilnehmern und sollte sich die eine oder andere Frage ja noch ergeben. Ich nehme an, Sie sind jetzt alle noch bei Ihrer jeweiligen Klinik am Stand und stehen zur Verfügung zu allen möglichen Fragen über nicht nur Patientenkommunikation, sondern auch über weitere Klinikinterna, über Spezifika, Klinikkultur. Erstmal ganz herzlichen Dank an Sie. Schön, dass Sie da waren und wir Dankeschön. Gehen jetzt weiter im Programm. Ja, danke. Thank you.